Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit mehr als 2,5 Jahren tobt in der Ukraine ein Krieg, den die Russische Föderation am 24. Februar 2022 begonnen hat. Seither sind die Beziehungen zwischen Russland und dem transatlantischen Westen so schlecht wie zuletzt in den Zeiten des Kalten Krieges. Allein in Deutschland leben mittlerweile mehr als 1 Million ukrainische Flüchtlinge. Verlässliche Augenzeugenberichte von vor Ort sind keineswegs selbstverständlich. Umso gespannter bin ich auf meine nächste Gesprächspartnerin, die nicht aus der Ukraine geflüchtet ist, sondern in der Schweiz und Deutschland lebt und dort als Theaterproduzentin lebt und arbeitet und ukrainische Wurzeln hat. Sie reiste vor kurzem in die Ukraine, um den dort lebenden Teil ihrer Familie zu besuchen. Herzlich willkommen, Sina Selensky.
Ja, hallo, guten Tag, Herr Peter.
Wie ist denn die Reise verlaufen? Wie sind die Momente bei den Grenzübergängen gewesen? Können Sie da ein bisschen Atmosphäre liefern?
Ja, also ganz problemlos an der Grenze, das war Krakowitz, also auf der ukrainischen Seite Krakowitz. Für PKWs gar kein Stau. Reisebusse, ja, die standen in einer langen Schlange. Und sonst angenehm konnte man rüber. Ich hatte aber auch eine Mitfahrgelegenheit natürlich, wo ein ukrainisches Kennzeichen dran war im Auto. Dann sicherlich ist das auch ein bisschen einfacher, nehme ich an, als jetzt mit anderen Autokennzeichen.
Gab es hier in der Familie in Deutschland bzw. in der Schweiz, wo Sie ja leben, irgendwie Stirnrunzeln, weil Sie unbedingt in die Ukraine reisen wollten?
Nein, gar nicht. Nur man hat mich natürlich darauf aufmerksam gemacht, oh, Gefahr und Bomben und Tod und ja, sowas alles.
Und wie war das dann letztlich? Sieht man der Ukraine den Krieg an?
Eigentlich gar nicht. Also jedenfalls nicht so die Strecke, die wir gefahren sind. Wir sind ja die M10 und E40 gefahren, also über Rivne und Lviv haben wir passiert und Zhytomyr und auch kleinere Ortschaften. Man sieht kaum Militär und man sieht eigentlich gar keine Kriegsschäden. Wenn man nicht wüsste, dass das Land im Krieg ist, muss ich sagen, hätte ich eigentlich nichts mitbekommen.
Sie waren in Kiew und sind mehr oder weniger durch die Westukraine gefahren. Das heißt, es könnte also durchaus sein, dass Sie deshalb nicht viel von dem Krieg mitbekommen haben, was vielleicht anders wäre, wenn Sie jetzt meinetwegen im Raum Kharkiv oder so unterwegs gewesen wären. Ist das korrekt, so darzustellen?
Ja, natürlich. Da, wo die Front ist oder da, wo gekämpft wird und wo am Boden auch gekämpft wird, das ist natürlich klar, dass das da anders ist. Und man das nicht mitbekommt. Aber aus den Mainstream-Medien, so würde ich mal sagen, so in der Schweiz oder in Deutschland, bekommt man ja dann doch eigentlich eher vermittelt, dass in der gesamten Ukraine schlimmste Kriegsschäden oder Bombardierungen sind. Und da wundert man sich dann, wenn man da hinkommt, dass man denkt, ist nicht so. Aber schön für die Menschen dort, ganz klar.
Mhm. In Kiew selbst, wie sieht es da aus? Ist im Regierungszentrum oder an wichtigen Knotenpunkten oder wie auch immer, ist da zu sehen, dass Bomben gefallen sind, Raketen eingeschlagen sind?
Also ich bin jetzt nicht im Regierungsviertel gewesen. Ich kann sagen, dass zum Beispiel der Hauptbahnhof, der wird streng kontrolliert. Da stehen auch so Tore davor mit Metalldetektoren. Und da werden auch Taschen kontrolliert. Und auch wenn Bombenalarm ist und die Leute da rein möchten, wird auch kontrolliert. Aber ansonsten habe ich an zivilen Gebäuden keine Kontrollen bemerkt.
Mhm. Sie haben die Berichterstattung hierzulande über die Lage in der Ukraine, vor allem aber auch immer wieder in der Hauptstadt Kiew angesprochen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen eigentlich fast immer regelmäßig Nachrichten gehört, die besagten, dass es Bombenalarm in Kiew gab. Wie haben Sie das erlebt?
Mindestens einmal am Tag. Aber meistens keine Einschläge. Die Leute werden durch diesen aber mindestens einmal am Tag Bombenalarm schon in ständiger Angst vor dem aggressiven Russland gehalten. Aber ich habe nicht gemerkt, dass dann wirklich große Folgen entstanden sind. Also ich habe sogar gar keinen Einschlag mitbekommen und auch gar keine zerstörten Gebäude dort gesehen.
Mhm. Waren Sie in der U-Bahn beispielsweise? Haben Sie sich in die U-Bahn zurückgezogen bei einem Alarm?
Ich nie. Ich weiß nur, dass das die Menschen dort machen am Tag, wenn nicht Ausgangssperre ist, ja, dass sie dann sowas wie diese U-Bahn-Schächte aufsuchen. Aber normalerweise werden die Leute angehalten, dort zu bleiben, wo sie sind, wenn Alarm ist. Und wenn sie zum Beispiel in ihrer Wohnung sind, dass sie sich dann in fensterlose Räume zurückziehen sollen oder da, wo tragende Wände sind, vielleicht im Flur, Korridor oder Badezimmer. Die Leute haben auch Angst, in den Keller zu gehen. Ja, die Keller sind ja nicht so bombensicher. Sie haben Angst, verschüttet zu werden. Das machen sie nicht. Wenn, dann gehen sie auf die Straße. Da haben sie aber auch Angst. Also tatsächlich bleiben die meisten Leute irgendwie in ihren Wohnungen.
Wenn Bombenalarm war, als Sie da waren, haben Sie dann bemerkt, dass die Leute in Panik geraten sind, hin und her gerannt sind oder?
Nee, das ist Normalzustand schon da, das muss man so sagen. Wenn die Leute mit Bussen unterwegs sind zum Beispiel, ja, die normalen großen Linienbusse, die stoppen sofort, dann müssen die Leute aussteigen, egal wo sie sind, und dann können sie weiterfahren gegen etwas mehr Geld mit kleinen Bussen, die so ein bisschen den Schweizer Postbussen ähneln. Und da können sie dann überall hinkommen, wo sie hin müssen. Weil manche Leute müssen ja zur Arbeit, wenn da vielleicht gerade Bombenalarm ist und so. Aber das läuft relativ geordnet, entspannt. Oder das kann man so vielleicht nicht sagen, aber es ist normal für die Menschen geworden.
Die kleinen gelben Busse, die Sie da gerade angesprochen haben und das zusätzliche Entgelt. Ist das normal? Ist das staatlich so vorgesehen? Sind das staatliche Busse oder?
Nee, das sind eher so private, aber natürlich nur für die Leute, die sich leisten können. Die anderen müssen dann irgendwie zu Fuß irgendwo hinkommen. Das empfinden die Leute als sehr störend.
Ja, weil sie den Eindruck haben, dass da jemand die Hand aufhält, oder?
Ja, weil da schon wieder irgendwo was abgegriffen wird an Geld und der Lebensstandard ist ja gesunken und die haben fürchterlich alle zu kämpfen mit ihren Einnahmen und Ausgaben.
Wie haben Sie das wahrgenommen, das normale Leben sozusagen der normalen Menschen? Haben Sie Armut feststellen können oder irgendwie Obdachlose, Suppenküchen derartiges?
Suppenküchen nicht so, aber Obdachlose sehr viele. Und jetzt nicht nur, wenn man denkt, vielleicht Alkoholiker oder Drogensüchtige, sondern arme Rentner. Und da gibt es auch ganz traurige Geschichten dahinter. Und Rentnerflirt hat 50 Euro oder so, ist das eine Rente da. Und wenn man bedenkt, wie die Inflation dort ist, wie hoch die Inflation und auch zum Beispiel allein nur, dass die Leute sich ja jetzt Wasser kaufen müssen, weil die Wasserqualität so schlecht ist. Ich meine, die ist schon seit 10 Jahren so schlecht oder jeder sagt seit ewig schon, aber in der letzten Zeit noch mal schlechter. Und da müssen sie allein schon für Geld ausgeben, dass sie da jetzt kochen können mit gekauftem Wasser und so. Stromkosten sind in die Höhe gegangen, Steuern sind erhöht worden. Die Normalbürger, die sind sehr, sehr ärgerlich auf ihre Politiker. Die halten das alles für korrupt und die füllen sich die eigenen Taschen und sorgen nur für ihre Familien. Und jeder greift ab, wo er nur irgendwie kann. Und niemanden interessiert den Normalbürger, die haben überhaupt keine Rechte. Und so ist da die Einstellung.
Wenn man in einen normalen Supermarkt geht in Kiew oder außerhalb von Kiew, wie ist da das Angebot? Wird da rationiert oder ist alles da?
Ist alles da, kommt einem so vor, ist alles da.
Habe ich das richtig verstanden? Man muss sich als Normalbürger Wasser kaufen. Das heißt, der Staat organisiert keine Verteilung von sauberem Trinkwasser.
Es gibt da solche Hydranten, aber auch nur relativ vereinzelt. Da kann man sich umsonst Wasser holen, Feuerwehrhydranten oder so, ja. Und da muss man dann aber sehr weit laufen mit Flaschen oder mit Behältern, weil die nicht überall sind. Aber da ist jetzt in letzter Zeit auch die Qualität des Wassers so schlecht, dass da keiner mehr eigentlich holen mag, wer sich das nur irgendwie leisten kann. Und dann muss man sich da diese 5 Liter Kanister oder Behälter kaufen. Zum Beispiel 2021 war das 40 Cent umgerechnet, so ein 5-Liter Behälter, und jetzt knapp 2 Euro. Und wenn man da bedenkt, dass man mit diesem gelben Wasser, das da aus den Wasserhähnen überall kommt, dass man damit eigentlich nur noch duschen soll. Ansonsten soll man für alles andere kochen und trinken und sowieso dieses gekaufte Wasser nehmen, dann kommt schon einiges zusammen, allein dadurch.
Gibt es da Unterstützung vom Staat für bedürftige Familien, also meinetwegen die Rentner, die Sie schon erwähnt haben?
Es gibt Zuschüsse, die beantragt werden können, aber den Leuten werden so viele Steine in den Weg gelegt, warum, wieso, weshalb sie dann doch nicht berechtigt sind, dass das fast unmöglich ist, dazu etwas zu kommen. Und es werden auch sehr viele Leute in letzter Zeit wohnungslos durch ganz mafiöse Strukturen, die da mit der Polizei verwoben sind, wie man ihnen die Wohnung unter dem Hintern wegnimmt. Also das ist ganz übel. Und die kommen dann entweder in solche Armenhäuser, kann man fast sagen, wo wirklich die Umstände gruselig sind. Oder sie landen auf der Straße oder sie haben das Glück, sie kommen doch noch irgendwo auf dem Dorf bei irgendwelchen Verwandten unter.
Hm. Wie gesagt, Ukraine im Krieg, Kiew, das Zentrum der Ukraine, nimmt man ja eigentlich als Normalsterblicher an, dass das am häufigsten angegriffen wird oder so. Wie ist es eigentlich mit sowas wie, ja, normalem Alltagsleben im Sinne von im Restaurant sitzen, im Kaffee sitzen, spätabends noch feiern, ausgehen, Kino, Theater, so etwas? Gibt's das noch?
Grundsätzlich normales Leben. Die Leute gehen auch normal zur Arbeit. Hat sich nichts geändert. Die richten sich auch immer noch gerne her, die Frauen, schminken sich schön und färben sich die Haare, machen sich die Nägel. Aber natürlich können die Leute sich nicht mehr viel leisten. Wer sich das leisten kann, geht zwar noch im Restaurant und Café, Friseur und alles, aber durch diese Stromausfälle ist natürlich nicht immer und überall Strom da. Also kann sein, man geht zu einem Friseur, der hat gerade gar keinen Strom und der andere hat, vielleicht durch einen Dieselgenerator oder irgendwas. Da ist man schon eingeschränkt. Aber ansonsten versuchen die Leute, soweit es ihre Finanzen hergeben, ein normales Leben zu führen. Die Eliten sind davon natürlich gar nicht betroffen. Da läuft auch das Nachtleben wunderbar.
Man ist das ja eigentlich gewohnt von der Berichterstattung über den Zweiten Weltkrieg oder über andere Kriege, dass es in großen Städten der betroffenen Länder dann meinetwegen nachts Verdunklungszustand gibt, um den Bombern keine Ziele zu bieten oder sowas oder Ausgangssperren. Gibt's das auch in der Ukraine?
Nee, also Verdunklung nicht, aber viel Licht gibt es da trotzdem nicht. Aber Ausgangssperren, ja, das ist ganz extrem und zwar von Mitternacht bis 6 Uhr. Und das wird auch sehr, sehr, sehr kontrolliert von der Polizei. Und die Leute dürfen da auch, egal was für ein Bombenalarm ist oder egal was für ein Zustand ist, in der Zeit nirgendwohin sich bewegen. Und wenn jemand zum Beispiel auf der Arbeitsstelle war und dann verspätet aus irgendeinem Grunde heimkommt, dass es nach Mitternacht wäre, dann muss dann da auf der Arbeitsstelle übernachten. Aber natürlich Politiker und Deputaten, nennen sie das dort, also Leute, die aufgrund ihrer Ämter Sonderbescheinigungen, Genehmigungen oder irgendetwas haben, die sind dann immer davon ausgenommen.
Das, was Sie uns jetzt geschildert haben, wird das auch so berichtet in ukrainischen Medien? Wird so über den Zustand des Landes in den ukrainischen Medien berichtet?
In den offiziellen Medien, auch in den offiziellen Telegram-Kanälen oder sonst Fernseh- und Rundfunk, an erster Stelle ist da immer der Russland-Hass und was Russland uns antut. Es wird über Probleme, die das Land selbst vielleicht verursacht hat, so wie eben schon seit eh und je dieses Wasserproblem, überhaupt nicht gesprochen. Das wird totgeschwiegen. Und wer anfängt, so Korruption oder irgendetwas zu kritisieren, öffentlich, also man erzählt sich das, der ist seines Lebens nicht sicher.
Wie ist Ihrer Wahrnehmung nach oder der Wahrnehmung Ihrer Familie, der in der Ukraine noch lebt, wie ist da die Stimmung, die Sichtweise auf diesen Krieg und auf die Berichterstattung, auf die Position der eigenen Regierung, auf Russland, auf den Westen, auf die Unterstützung und so weiter? Ist das einheitlich in der Ukraine? Man hört und liest auch immer wieder, dass das Land gespalten ist. Nicht nur durch den Krieg, sondern auch in den Köpfen der Menschen.
Ist es auch. Also grundsätzlich würde ich einschätzen, dass Anfang der 2000er Jahre eine gewisse Umkrempelung der Gehirne auch stattgefunden hat. Also das heißt, man hat damals schon angefangen, zwischen der Ukraine und zwischen Russland eine Mauer aufzubauen, in den Köpfen. Ja? Aber im Grunde genommen hat ja jeder Ukrainer Verwandte oder Bekannte in Russland und umgekehrt. Also meine Familie kommt ja nun zum Beispiel aus der Oblast Charkow, ja. Da sprach man nur Russisch und füllte Dokumente in Russisch aus und fühlte sich russisch. Da ist das Denken sehr anders als in der Westukraine. Und früher, auch im Zweiten Weltkrieg, hat es geheißen, dass die Westukrainer den Ostukrainern viel angetan haben, weil sie die für Russen gehalten haben. Da ist eine große Spaltung. Also in Kiew jetzt mal, ja, wenn man von Kiew spricht, dann würde ich sagen, dass die Leute gegen die Politiker alle sehr aufgebracht sind, also die normalen Bürger, ja, die hassen regelrecht die Politiker und die Oligarchen und so, weil sie sich von denen nur unterdrückt und betrogen und verschaukelt fühlen und die machen ihre Lebensumstände nur schlechter. Aber wie sie über den Krieg denken oder wie sie über Russland oder die Russen denken, da sind die in Kiew zumindest zum allergrößten Teil mit ihrer Regierung eins, aber wünschen sich trotzdem alle, dass der Krieg möglichst bald zu Ende ist, glauben aber der Propaganda, dass der Westen alles unterstützt und dass sie in guten Händen sind mit dem Westen und dass die ganze Welt eigentlich sie unterstützt und ihnen zum Sieg verhelfen wird. Also der Propaganda glaubt man da. Auf den Dörfern sieht man das anders, je dörflicher man kommt und natürlich auch östlicher, weil da auch kein Tag ohne Todesmeldung vergeht. Und da werden auch die Ärmeren gerne eingezogen und an die Front geschickt. Und die würden am liebsten alles hingeben, dass der Krieg sofort bitte zu Ende ist und keine Toten mehr und alles wieder zur Ruhe kommt. So ist mein Eindruck.
Wir sprachen mit der in der Schweiz und Deutschland lebenden und arbeitenden Theaterproduzentin Sina Selenskyj, die vor kurzem Verwandte in der Ukraine besuchte und uns ihre Eindrücke von einem Land im Kriegszustand schilderte. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Selenskyj.
Ich danke Ihnen, Herr Peter.